UNO-Definition von Nachhaltigkeit als sozial, ökonomisch und ökologisch, auch ökonomisch eben, finde ich extrem interessant und absolut korrekt. Es muss für eine Firma am Schluss stimmen.
Muriel fragt noch. Der OBT-Podcast mit spannenden Themen über die komplexe Welt der Finanzen. Heute mit dem Gast Michele Vela. Er ist Direktor der Appnot AG.
Hallo zusammen und herzlich willkommen zu der 21. Folge vom OBT-Podcast. Mein Name ist Muriel Burgas und ich freue mich sehr, durch die kommende Sendung durchzumoderieren. Wir steigen mit einem neuen Hauptthema ein, und zwar Nachhaltigkeit. Wir haben hier wieder drei spannende Folgen geplant. Und heute gerade starten wir mit einem Praxisbeispiel. Eine Firma, die im Nachhaltigkeitsleitfaden oder sich auch gemäss dem Nachhaltigkeitsleitfaden mit dem Thema auseinandersetzt. Die Appnot AG. Und dafür haben wir den Direktor der Appnot AG, den Michele Vela, zu Gast. Ich freue mich sehr, dass er heute da ist und ein bisschen aus der Praxis erzählt. Wie macht man das als Unternehmen? Was können wir lernen? Was ist ein Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Und was ist vielleicht ein bisschen der Appell an andere Unternehmen in diesem Bereich? Liebe Zuhörer, wie immer, ich hoffe, ihr könnt einiges mitnehmen und ich würde sagen, wir steigen ein. Herzlich willkommen, Herr Vela.
Danke vielmals für die Einladung, Herr. Danke vielmals.
Ja, bevor wir auf die Firma schauen, vielleicht noch kurz ein paar Worte zu Ihnen. Was ist Ihr Hintergrund?
Ich bin Betriebswirt, habe an der HSG studiert, habe kurz einen Stage gemacht bei einer Grossbank, was es heute nicht mehr gibt, oder gleich nicht mehr gibt. Und bin dann nachher relativ rasch in Detailhandel über eine Einkaufsgesellschaft, habe dort 15 Jahre lang mitgearbeitet, am Schluss als Geschäftsführer und bin jetzt seit gut 13 Jahren, jetzt im 14. Jahr, bei der Appnot AG.
Super. Die Appnot AG ist jetzt nicht so, dass man sagt, die ist weltweit bekannt. Aber ganz eine spannende Firma. Was macht Appnot AG genau?
In der Schweiz ist sie teilweise schon bekannt für Leute, die im Haushalt einkaufen. Wir machen Reinigungsartikel, also Bürsten, Besen vor allem. Haben dort im Haushalt eine eigene Marke, Appnot. Sind im Detailhandel relativ gut verankert in der Schweiz. Wir machen aber auch Zahnbürsten und machen auch Interdentalbürsten. Wir sind ein Teil von der Trisa-Gruppe und als solche Kompetenzzenter für Interdentalbürsten und für Haushaltspflege von der Gruppe selber. Und entsprechend haben wir auch grosse Accounts in der Mundhygiene, die wir dürfen bedienen und wo wir, glaube ich, gute Leistung bringen.
Super. Und so ein bisschen für das Gefühl von der Firmengröße, wie viele Mitarbeiter die haben?
Wir sind rund 230 Personen, 200 Vollzeitstellen, machen so einen Umsatz von 50 Millionen Franken und sind seit 1914 auf dem Markt.
Ewig, wunderbar. Das Ewigs. Ist schon bald, nein, das 100-Jährige ist schon durch.
Das ist für viele,
genau, das ist schon durch. Okay, spannend. Jetzt reden wir heute über das Thema Nachhaltigkeit, also konkrete Nachhaltigkeitsleitfaden, wo ja der ADHSG mitentwickelt worden ist. Wie sind Sie zum Thema gekommen?
Ich bin angefragt worden natürlich von der HSG, aber selber bezüglich Nachhaltigkeit ist es so, dass wir eigentlich immer das Gefühl hatten, wir sind nachhaltige Unternehmung. Liegt ein bisschen daran, dass wir halt im Land aussen sind, Toggenburg, verankert sind in der Region. Wir beziehen beispielsweise auch Holz aus der Gegend für Holzbürsten, Holzzahnbürsten übrigens auch, aber Holzbürsten im Haushalt vor allem, im Industriebereich. Als solches sind wir als regionalen Arbeitgeber auch sehr stark mit dem Tal verbunden und sind dort relativ aktiv. Und haben immer gemeint, wir sind sehr nachhaltig. Das liegt auch zum Teil daran, dass wir nicht immer können das Teuerste machen, Wettbewerber, die dann nachher hochkomplexe Verpackungen gemacht haben, mit viel Material dran und so weiter, haben wir uns eigentlich nie können leisten. Wir haben günstige Streifbänder müssen machen und wir haben uns eigentlich seit Jahren immer über Design und über nachhaltige Sortimente, ökologische Sortimente definiert. Effektiv haben wir aber den Start gehabt, wo wir gesagt haben, wir machen eine Holzzahnbürste. Ja. Wir haben schon seit 40 Jahren Holzzahnbürste gemacht. Für eine amische Gemeinschaft in Amerika, das aber so ein bisschen in der Werkstatt draussen, ein paar Löcher bohren und dann nachher mit Schweineborsten gestanzt und so weiter. Das war eine relativ manuelle Arbeit. Und wir haben den Trend frühzeitig erkannt von holzökologischen Zahnbürsten und haben gesagt, wir machen das aus Buchen, Holz aus, der, aus dem Toggenburg und aus der Umgebung raus. Und haben dann nachher den Auftrag gegeben, wie kann man Holzzahnbürsten industriell herstellen. Bisher nicht machbar gewesen. Mhm. Und dann haben wir uns mit dem vertieft und haben parallel dazu uns sehr stark mit der Ökologie auseinandergesetzt. Mhm. Und haben dann gemerkt, Nachhaltigkeit ist nicht so einfach, einfach, man ist es nicht einfach so, sondern man muss auch gewisse Sachen erarbeiten.
Ja.
Und wir haben dann nachher eine Strategie entwickelt und haben uns wirklich überlegt, was das ist. Übrigens interessant, es war nicht nur eine Strategieentwicklung von oben ab, sondern es ist, der Input ist stark von unseren Leuten gekommen. Mhm. Kader. Und ich bin eigentlich der Meinung, ja, ich kann immer Ideen geben und so weiter. Und plötzlich habe ich gemerkt, dass mich die Leute links überholen. Oder?
Überholen, ja.
Und sagen, du, hey, da musst du viel mehr machen. Und dann haben wir miteinander eine Strategie entwickelt und haben gesagt, was müssen wir machen, um nachhaltiger zu werden. Mhm. Das sind ganz einfache Punkte. Die Lieferkette kennen, Materialien, Materialisierungen anschauen und so weiter und so fort. Und sich auch mit dem Unternehmen selber auseinandersetzen, also woher kommt die Energie und so weiter. Ich habe gesagt, wir sind nachhaltig, oder? Also beispielsweise, ich habe mehrmals jetzt schon Holz erwähnt, wir machen auch Kunststoffprodukte, selbstverständlich. Mhm. Zahnbürsten oder auch Bodenwischer. Körper sind häufig auch aus Kunststoff. Wir haben einfach vielleicht aus Trägheit oder heute eigentlich ein Glücksfall, hat man nie die Holzproduktion aufgegeben.
Ja.
Andere Bürstenmacher haben das gemacht und haben aufgehört, Holz zu produzieren. Wir haben es nicht gemacht und haben noch bis vor etwa 15 Jahren selber gesagt, heute müssen wir nicht mehr sagen. Wir gehen aber immer noch im Wald Holz auswählen, lösen sagen und uns nachher bei uns dann nachher zu Kanteln verarbeiten und dann zu Bürstenkörper verarbeiten. Von dem her, das war ein Glücksfall, gewesen, haben wir das Holzthema noch. Mhm. Aber wir machen auch Kunststoff und wir sind sehr stolz darauf, dass wir dürfen Kunststoff machen und dort auch eine hohe Kompetenz drin haben. Gut. Noch eins zurück zur Strategie. Wir haben dann nachher die Strategie entwickelt und gesagt, okay, was ist alles notwendig? Und haben uns dann nachher auch dazu entschieden, dass wir in einem speziellen Programm mitmachen, bei Swiss Triple Impact. Mhm. Das ist ein Programm von B-Lab, Stiftung B-Lab, wo versucht, die UNO-Ziele zur Nachhaltigkeit, die 17 UNO-Ziele, umzusetzen auf freiwilliger Basis durch Unternehmungen. Und da sind wir etwa das 10. Unternehmen in der Schweiz, wo Ziel vereinbart hat. Und wir sind jetzt dran, die Ziele umzusetzen. Das erste Ziel werden wir Mitte nächstes Jahr erreichen. Das zweite Ziel auch. Und an zwei anderen Zielen werden wir noch ein paar Jahre dran arbeiten. Sage ich jetzt einmal.
Super, aber sehr konkret entsprechend, oder? Dass man gesagt, okay, was heisst das denn überhaupt, oder?
Ja, wir sind hemdsärmelig, sage ich jetzt einmal. Also wir setzen um, wir sind pragmatisch und wir sind nicht der Meinung, dass es ein riesen theoretisches Werk ist, sondern es muss praktisch sein.
Gerade ein gutes Stichwort, oder so ein bisschen Theorie und Praxis. Wie erleben Sie das? Wo sehen Sie, dass es passt? Oder wo sehen Sie, das ist ein Gap, wie wir das aus unternehmerischen Perspektiven angehen, versus was man irgendwo in der Theorie in der Leitfaden mal liest?
Es ist, ja, also Nachhaltigkeit kann man schon mit ein bisschen Leitfaden machen. Mhm. Man braucht eine Systematik. Darum habe ich auch mit der Strategie angefangen. Mhm. Oder haben wir mit der Strategie angefangen. Es ist aber auch viele Sachen, die noch nicht in der Praxis erprobt sind. Ich mache noch ein Beispiel. Mhm. Recyceln von Kunststoff. Redet man viel davon aktuell? Wenn man aber von Kunststoffrecycling redet, redet man heute primär von Verpackungsrecycling. Folien, Flaschen und so weiter, also Verpackungen, die recycelt werden. Die Teile, die wir machen, Bürstenkörper, beispielsweise Zahnbürsten und so weiter, das sagt man, das ist Hartplastik. Und für das gibt es noch gar keinen Recycling-Kreislauf. Mhm. Zumindest nicht in der Schweiz. Mhm. Klammerbemerkung, in der Schweiz gibt es noch nicht mal ein Sortierwerk für Kunststoff. Das heisst, der Kunststoff geht ins Ausland, wird dort sortiert und kommt dann gemischt mit ausländischem Material dann wieder zurück in die Schweiz, falls es hier aufbereitet wird oder nicht gerade im Ausland aufbereitet wird.
Okay.
Das heisst, es besteht gar nicht die Möglichkeit für unsere Teile, die wir herstellen, dass wir dort einen Schweizer Kreislauf könnten machen. Wir sind im Gespräch mit verschiedenen Recycler dazu. Aber das braucht noch ein bisschen Zeit. Ist zwar im Fokus, aber ist halt einfach etwas, wo noch so weit muss gemacht werden, sodass auch das Material dann gesammelt wird und überhaupt dann auch Nachfrage besteht, um den Hartkunststoff, der dann gesammelt wird, auch wieder können in den Zyklus zurückzubringen.
Mhm. Also es ist eigentlich auch ein Gap, wo man sagt, was haben wir für Ansprüche? Aber wenn man jetzt sagt, man presst vor, eben das 10 Unternehmen erst, die Swiss Triple Impact Ziele unterzeichnet hat, stößt man dann teilweise auch Grenzen rein von der Infrastruktur oder von den Möglichkeiten?
Ja, das ist ja korrekt, ja.
Ja.
Weil halt einfach nicht alle Voraussetzungen da ist. Man meint, bei Nachhaltigkeit meint man viel, das ist nachhaltig.
Mhm.
Wenn man dann nachher detailliert anschaut, findet man heraus, das stimmt eventuell gar nicht.
Mhm.
Gehen zurück zu unseren Holzzahnbürsten. Wir haben das genau angeschaut und haben Kunststoffzahnbürsten, Recycling-Kunststoffzahnbürsten, Bambuszahnbürsten und Buchenzahnbürsten miteinander verglichen und festgestellt, dass gemäss CO2-Bilanz eine Kunststoffzahnbürste vielleicht bei 100% liegt.
Mhm.
Von der Belastung. Und ein Recycling-Zahnbürste liegt etwa bei 80%. Mhm. Und erstaunlicherweise eine Bambus-Zahnbürste liegt bei 90%.
Mhm.
Während eine Buchenzahnbürste von uns produziert, liegt bei 15% von der Belastung von einer neuen Kunststoff-Zahnbürste.
Mhm.
Warum ist das so? Bambus wäre ja eigentlich ein toller Werkstoff, aber der kommt aus dem Bambusbelt, wird vor allem in China und in asiatischen Ländern geerntet. Und dort wird vor allem das gemacht mit Maschinen, die auf Kohle oder auf Erdöl basieren. Und das macht die Bilanz vom Bambus relativ schlecht aktuell. Das kann sich ändern, wenn Produktionsmethoden umgestellt werden, beispielsweise auf Elektrobagger, ich weiss es auch nicht was, oder? Aber das wird noch einige Zeit brauchen. Und der Konsument sagt im Laden, Bambus, das ist nachhaltig. Stimmt alles nicht, oder? Das sind so Beispiele dazu, wo wir einfach merken, dass die Wahrnehmung vom Konsument unterschiedlich ist zum effektiven Fakt. Und da gibt es x Beispiele dazu für einen Konsument. Und da nehme ich mich auch dazu. Ich habe auch Schwierigkeiten im Laden können sagen, ist das jetzt wirklich nachhaltig, das Produkt?
Mm.
Oder tue ich mich jetzt wirklich nachhaltig verhalten? Das ist noch wirklich schwierig abzuschätzen, oder?
Kann man fast sagen, da braucht es überhaupt zuerst mal Bildung oder das Verständnis, eben, wie identifiziere ich das überhaupt? Oder was muss man als Unternehmen leisten, vorweisen, ob das nachhaltig ist oder nicht. Das bringt mich vielleicht zum nächsten Punkt. Wie viel Vorarbeit wird benötigt? Oder man fängt ja jetzt an mit den Nachhaltigkeitsbericht als Unternehmen, wo man im europäischen Raum, EU-Raum ja bereits verpflichtet muss machen, in der Schweiz noch nicht. Da braucht es auch ein bisschen Vorarbeit als Unternehmen. Oder wie Sie gesagt haben, überhaupt mal Auseinandersetzung, ein bisschen Strategie. Was wollen wir anschauen? Ist es mehr als nur CO2-Ausstoß? Wie viel Vorarbeit braucht es?
Es ist mehr als CO2-Ausstoß auf jeden Fall. Es braucht Vorarbeit. Wenn ich jetzt von Nachhaltigkeit rede, dann ist das etwas, das von von uns als Privatperson, aber vor allem auch als Firma, gegen aussen wirkt, oder? Wo wir versuchen, positiven Impact zu machen auf die Umwelt, auf die Welt etc. Wenn ihr jetzt von ESG-Berichterstattung redet, ist das ein anderes Modell. Das ist eine Sicht von aussen auf die Firma. Mhm. Und ESG ist ein Konzept, das eigentlich aus der Finanzbranche herauskommt, um Risiken, die aus Nachhaltigkeitsthemen könnten auftauchen.
Okay. Erinnere
beispielsweise an Palmöl oder so, oder Palmölskandal, dass die können gemanagt werden.
Okay.
Und es braucht aber beides, das ist zwei Seiten von einer Medaille, oder? Also Unternehmung, die gegen aussen wirkt und von aussen auch betrachtet wird. Und darum sage ich, geht es eigentlich um, jetzt aus Sicht der Unternehmung gibt es für uns ein paar Credos. Ehrlichkeit, wir versuchen ernsthaft anzuschauen und das umzusetzen, wo wir erkennen, dass es im Moment das Richtige ist. Ich sage extra im Moment. Wir lernen, das ist nicht etwas, wo fertig ist. Ich habe es vorher von diesem Recycling-Kreislauf gehabt, oder? Das ist ein ständiger ständiger Verbesserungsprozess und man kommt zu besseren Erkenntnissen. Ja. Macht euch ein Beispiel. Wir heizen mit unseren Holzabfällen. Das ist sensationell. Weil das ist CO2-neutral Holz, oder? Jetzt haben wir aber, tun wir jetzt seit 40 Jahren schon so heizen. Also wir sind seit 40 Jahren extrem nachhaltig. Ist damals auch eine gute Idee gewesen, ist auch betriebswirtschaftlich eine gute Idee gewesen, ökonomisch eine gute Idee gewesen, weil wir keine Erdöl müssen dazu kaufen zum Heizen. Wir haben aber das Dreifache an Energie bei uns, Wärmeenergie, die nicht genutzt wird. Wir haben Druckluft, die Wärme abgibt. Und wir haben ein Kühlsystem, das eigentlich Wärme vorrätig hat. Und die Wärme nutzen wir im Moment nicht. Das heisst, wir brauchen ein Drittel unseren Holzabfall zum Heizen. Und zwei Drittel geht aktuell in die Luft. Und das war vor 40 Jahren super gewesen, sage ich jetzt einmal, weil wir damals noch nicht können, die Wärme zurückgewinnen, oder? Jetzt könnte man mit dem Wärmetauscher Wärme zurückgewinnen. Und was machen wir jetzt mit der feurigen Wärme? Da haben wir uns lang Kopf zerbrochen, wie wir das machen. Jetzt hat Gott sei Dank das Dorf, Dorfkorporation die Initiativen ergriffen für ein Fernwärmenetz im Dorf. Und wir sind miteinander jetzt am Tisch und schauen, könnten wir eventuell Wärme ins Fernwärmenetz vom Dorf hineinliefern. Also das Gute, heizen mit Holz, tun wir jetzt wahrscheinlich, ich hoffe es klappt, verbessern, indem wir zusätzlich Wärme zurückgewinnen, die wir bisher nicht genutzt haben, und die Überschusswärme ins Dorf abgeben. Und so verhindern, dass Wärmepumpen im Dorf müssen installiert werden, die den Winterstrom brauchen. Oder? Und dann sind wir wieder bei einem anderen ökonomischen Thema, Energieengpass. Also es ist ein Zusammenwirken. Darum muss man ehrlich anschauen, was ist. Und das Zweite ist, man muss transparent sein. Aus meiner Sicht. Wenn du vorwärts kommen willst, musst du auch Kritik akzeptieren können. Und das heisst, du musst zeigen, wie du rechnest und warum du auf gewisse Resultate ankommst. Sodass man auch von außen wieder den Input bekommt.
Ja.
Und das wäre dann nachher der dritte Faktor, vernetzen. Austauschen miteinander. Das Thema Nachhaltigkeit lösen wir nicht von der EBNAT AG alleine aus.
Ja.
Sondern es braucht Netzwerk von allen gutwilligen Leuten, sage ich jetzt einmal, die sich engagieren für das Thema. Und die sich einsetzen. Und das heisst, da musst du uns Ideen austauschen und gegenseitig übernehmen, Ideen klauen, so weit wie möglich, oder? Also
negativ lernen.
Positiv heisst lernen, oder?
Genau.
Lehren voneinander und können sich gegenseitig befruchten, um besser vorwärts zu gehen.
Ja.
Beispielsweise mache ich ein Beispiel. Wir sind ein KMU. Wir haben absolut keine Marktmacht gegenüber unseren Lieferanten. Wir haben keinen Lieferanten, der von uns abhängig ist. Wir sind von vielen Lieferanten abhängig. Wir haben doch keine Möglichkeit, an einen Lieferanten zu sagen, du mach bitte jetzt etwas im Thema Nachhaltigkeit, du ein sauberer produzieren oder irgendetwas. Mm. Wir können darauf aufmerksam machen und sagen, dass das für uns wichtig ist. Wir können mit ihm darüber reden. Wenn es aber Druck braucht, geht es nur, indem man vielleicht über eine Zertifizierungsorganisation geht, wo sich dann mehrere kleine KMU zusammenschliessen und so ganze Lieferketten auftun. Oder dass sich Branchenorganisationen bilden, die einen Branchenstandard definieren und sagen, das brauchen wir. Gibt es beispielsweise unterdessen in der Kosmetikindustrie, sodass nachher die Vorlieferanten sich auf die Standards ausrichten. Mhm. Bürstenverband ist nicht so ein mächtiger Verband. Also das ist nicht der Weg, den wir werden gehen, sondern wir werden andere Kooperationen suchen.
Andere Netzwerke. Spannend, dass eben Ehrlichkeit, Transparenz und Vernetzung. Jetzt vielleicht bei der Ehrlichkeit oder Transparenz. Was sind jetzt die Erfahrungen, seit Sie eigentlich die Strategie aufgebaut haben oder auch gesagt haben, wir haben jetzt gewisse messbare Ziele, seit Sie es anfangen zu tracken. Was haben Sie seither wahrgenommen?
Dass wir zu wenig Zeit haben. dass wir viel zu langsam vorwärts kommen und eigentlich viel schneller müssen vorwärts kommen. Mhm. Der Generalsekretär von der UNO hat ja kürzlich gesagt, wir sind im Rückstand mit dem ganzen UNO-Nachhaltigkeitsziel. Ja. Und wenn ich von Swiss Triple Impact rede, das ist genau der privatwirtschaftliche Ansatz, um die Ziele miteinander umzusetzen. Mhm. Oder? Und es wäre erfreulich, wenn mehr Firmen dort am Swiss Triple Impact würden teilnehmen. Mhm. Wir reden ja immer nur von CO2, oder? Mhm. Aber es geht nicht nur um CO2, sondern es geht eigentlich auch um soziale Aspekte und die UNO-Definition von Nachhaltigkeit als sozial, ökonomisch und ökologisch, auch ökonomisch eben, finde ich extrem interessant und absolut korrekt. Es muss für eine Firma am Schluss stimmen.
Ja.
Das heisst, wenn wir von der Ebnat aus etwas machen, wir müssen am Schluss zu unseren Einkäufern gehen und sagen, es ist auch wirtschaftlich und ihr könnt auch etwas profitieren, ihr könnt mehr Umsatz machen mit ökologischen Produkten, die wir euch liefern. Oder ihr könnt auch profitieren von unserem Know-how, das wir aufgebaut haben, und so euer Sortiment optimal zu gestalten, sodass der Impact von der Bürste, Besen und so weiter, die wir liefern, oder die andere Lieferanten auch liefern, weniger gross wird. Mhm. Nicht, dass Bürsten und Besen jetzt sehr schlimm sind.
Nein, aber eben, also jeder sollte ja in seinem Garten das machen, was möglich ist, oder?
Ja, jetzt, also wenn wir von unserer CO2-Bilanz reden, oder? Wir haben einen CO2-Ausstoss wie 340 Haushalte in der Schweiz. Das ist eigentlich verschwindend klein. Ja. Aber es sind 340 Haushalte. Mhm. Das sind immer noch fast 10'000 Tonnen CO2. Die musst du auch noch wegbringen, oder? Mhm. Aber es ist nicht nur CO2, es ist auch Biodiversität, es ist Landverlust, es ist Landdekommunierung durch Chemie und durch alles. Es ist alles die Themen, die hinten dran stehen, oder?
Ja.
Das ist derzeit die Sache. Ich sage einfach, wir versuchen dort einen Beitrag zu leisten, wo wir direkt Einfluss haben drauf.
Genau, das bringt mich zu der nächsten Frage. Wir sind Swiss Triple Impact jetzt schon mehrmals erwähnt, wo Sie auch sehr konkret haben, ja ein gewisses Ziel definiert haben für die Zukunft. Und Sie haben auch schön gesagt, eben die ESG ist gerade mehr als nur jetzt der CO2-Ausstoß. Vielleicht als Inspiration für die Zuhörer, was man alles dann so kann berücksichtigen, wenn man über Nachhaltigkeit nachdenkt. Was sind Ihre vier Ziele gewesen?
Ja, wir haben vier Ziele eigentlich definiert. Wir sagen, wir wollen bis 2030 20% von unseren Produkten so weit haben, dass sie kreislauffähig sind. Mhm. Wir haben als zweites Ziel, dass wir sagen, wir wollen alle unsere Kunststoff, die wir intern als Abfall anfällt, es fällt halt leider Abfall an, wollen wir zu 100% wieder recyceln. Und das heisst, wir wollen unseren Recyclinganteil, wir recyceln schon seit ein paar Jahr unseren Kunststoff. Auch aus ökonomischen Gründen übrigens. Also, man setzt das wieder ein, oder?
Ja.
Aber auch aus Nachhaltigkeitsüberlegungen um 50% erhöhen. Also wir haben angefangen, beispielsweise Zahnbürsten, die nicht sauber gestanzt sind, also wo nicht, der Besatz nicht sauber ist, dass wir denen den Kopf abschneiden und wieder in den Kreislauf bringen. Als drittes Ziel haben wir gesagt, wir wollen unsere Organisation so ausrichten, also unser Unternehmen so ausrichten, dass wir eine Ausgewogenheit bezüglich Familie und Geschlecht haben. Und das wollen wir zertifiziert haben. Mhm. Und als viertes Ziel wollen wir bis 2028 100% von unseren Lieferanten aus Risikoländern überprüft haben, dass sie sich an die Arbeitsvorschriften von der Internationalen Arbeitsorganisation von der UNO halten. Mhm. Das ist okay. Das letzte Ziel, das ist ein schwieriges Ziel, weil es ist anspruchsvoll, die Lieferantenkette aufzuknüpfen, vor allem für ein KMU, wo mehrstufig halt auch die Vorlieferanten zum Teil nur Händler sind und nicht Produzenten und Hersteller. Bezüglich Geschlechtergleichheit und Familienfreundlichkeit sind wir am Zertifizieren mit der Fachstelle und da bin ich eigentlich zuversichtlich, dass wir das bis nächstes Jahr haben.
Ja.
Das Recycling haben wir eigentlich schon fast ganz abgeschlossen. Hat jetzt einen interessanten Nebenast bekommen. Wir haben angefangen, auch nicht nur Post-Industrial-Material, also aus unserer Produktion zu verwenden, sondern wir haben auch Post-Consumer-Material jetzt in Quellen können auftun, wo funktioniert. Wir haben das vor 6 Jahren schon gemacht und haben das Material bekommen und das hat gestunken in der Produktion und hat geraucht in der Produktion. Also ist nicht das rausgekommen, was wir wollen. Ja. Heute haben wir das Material bekommen und jetzt haben wir sogar noch ein Material bekommen, Post-Consumer-Material, das man für Mundhygienezwecke einsetzen kann, wo FDA, also von der amerikanischen Food and Drug Administration, überprüft ist und wo wir auch die ersten Mundhygieneprodukte aus diesem Material werden herstellen. Ist noch so ein erster Versuch in dieser Richtung. Von dem her wird das Recycling ein bisschen komplexer, weil plötzlich andere Stoffe noch dabei sind, aber umso interessanter. Und das erste Ziel, kreislauffähige Produkte haben, 20%. Da haben wir dann gemerkt, dass wir das mit ein bisschen Idealismus formuliert haben, das Ziel. Weil es gibt gar keine Definition, wann ist ein Produkt wirklich kreislauffähig. Was heisst Kreislauffähigkeit? Eigentlich geht es darum, möglichst den Input von Virgin Material, also von Neumaterial, so gering wie möglich zu halten. Dass man nicht eine lineare Produktion hat, man tut irgendwo ein Material sourcen, beispielsweise Erdöl, macht daraus Kunststoff und tut dann den neuen Kunststoff aus dem Erdöl dann irgendetwas herstellen, gibt es dem Konsumenten und der Konsument verbraucht es und geht es dann nachher fort. Im besten Fall wird es verbrannt, wie hier in der Schweiz. Im Ausland kann es sein, dass dann nachher das Material auf der Deponie landet, oder? Und über Jahre vor sich anrottet und nicht richtig abgebaut wird. Oder? In der Schweiz wird 99,9% recycelt, also verbrannt, was doch immerhin noch einen gewissen Beitrag leistet, dann nachher an die Fernwärme oder andere Sachen. Oder?
Ja.
Ist schon eine sinnvolle Sache. Aber es gibt keine Definition für Kreislaufwirtschaft. Und wir sind halt jetzt haben wir kürzlich ein Seminar dürfen mitbestreiten, also wo wir eine Case Study können bringen und haben festgestellt, auch die anderen Teilnehmer wissen nicht, wie man das genau könnte angehen.
Ja.
Und haben jetzt uns gesagt, okay, wir rechnen jetzt einfach mal so, rechnen, wie wir rechnen und das offenlegen, was wir rechnen, sodass wir am Schluss können sagen können, wie viel von unserem Sortiment sind wirklich kreislauffähig. Es wird nicht so sein, dass man nachher sagt, das Produkt ist jetzt 100% kreislauffähig, weil du kannst nicht immer alles 100% recyceln. Vor allem bei günstigen Sachen, wie wir sie machen, Besenbürsten, oder? Das ist etwas anderes, als wenn ich eine Waschmaschine habe, wo wieder Materialien können zurückgenommen werden und wieder können aufbereitet werden oder wieder zu einer Waschmaschine im besten Fall zusammengesetzt werden, oder? Eine Zahnbürste wieder neu Satz drauf tun.
Zurückschicken.
Ist vielleicht, ja. Vielleicht, das würde vielleicht nicht jeder Konsument nein. akzeptieren.
Nein, noch nicht.
Ja, es ist vor allem ist wenig wert, oder?
Ja.
Und dann muss man sich schon fragen, wie so ein Kreislauf der funktioniert. Mhm. Aber wir können Inputmaterial reduzieren. Mhm. Und wir sind sehr stark dran, am Design zu arbeiten. Man sagt allgemein, man kann 80% vom Verbrauch von Neumaterialien durch ein geschicktes Design reduzieren. Mhm. Und dort sind wir an verschiedensten Themen dran. Oder?
Spannend, ja. Wie ist jetzt vielleicht nochmal eben, machen viel, wie ist die Sichtbarkeit am Markt? Also werden sie ja wahrgenommen als mit den Ebenen-Tagen müssen wir zusammenarbeiten, wenn es um nachhaltige Produkte geht. Das ist wichtig. Oder wie nehmen Sie das wahr, Herr Wille?
Wir sind immer noch schwach in der Kommunikation. Also es fällt schon bei uns intern an. Also ich bin ehrlich so weit, dass ich sage, ich muss auch viel mehr intern noch kommunizieren und die Leute ausbilden, was ist Nachhaltigkeit. Wir versuchen eigentlich mit unseren Partnern immer über Nachhaltigkeit zu reden, wenn wir ein Verkaufsgespräch haben. Das kannst du natürlich nicht beliebig machen, aber das kannst du machen. Wir sind auf Messen unterwegs und versuchen uns eigentlich auch dort immer wieder ein bisschen zu positionieren. Darum können wir heute Anfragen über von Kunden, die wir gar nicht auf dem Radar haben, gar nicht kennen. Leider sind es dann meistens nicht die ganz grossen, die wir gerne hätten. Oder?
Noch nicht.
Sondern es sind Start-ups oder andere KMUs, die ebenfalls im Thema Nachhaltigkeit unterwegs sind. Aber ich bin überzeugt, dass die Wahrnehmung relevant ist. Ich habe mit dem Verwaltungsrat schon immer Diskussionen. Zahlt sich das aus? Mhm. Und ich sage, ich war jetzt gerade diese Woche an einem Workshop oder an einem Seminar. Und dort war eigentlich die Aussage, if you don't do it, you will lose your license to operate.
Ja.
Und das ist natürlich schon ein Risiko. Ob es jetzt für ein kleines KMU wie für uns relevant ist, dass wir unsere Lizenz können schaffen, verlieren, weiss ich nicht. Aber wenn ein Grosskonzern sich um Nachhaltigkeit nicht kümmert, bin ich schon der Meinung, der kann plötzlich in einem Shitstorm sich finden, wo er dann wirklich Schwierigkeiten hat, dort wieder rauszukommen.
Ja.
Und dann musst du gut sein.
Ja, es ist schon ein Thema von Überzeugung, oder? Dass man sagt, das ist wichtig und der richtige Weg.
Es ist wichtig, dass wir Konsumenten weiterhin wach bleiben und versuchen mitzubekommen, was eigentlich passiert und Druck machen. Mhm. Also ich würde jetzt nicht mehr auf die Straße kleben lassen oder am Freitag aufhören zu arbeiten und demonstrieren. Das ist nicht meine Art. Ich glaube, ich kann viel mehr bewirken, wenn wir bei uns entsprechend positiv arbeiten. Mhm. Aber wir sind heute nicht mehr in einer Welt, wo irgendjemand kann sagen kann, so und so ist die Welt, sondern wir sind vernetzt und wir diskutieren miteinander. Und verschiedenste Meinungen sind okay, oder? Und da muss man halt auch noch hören.
Ja, mitgestalten.
Und selber sich informieren und sich überlegen, was ist wichtig für uns.
Ja. Jetzt kommen wir schon zum Abschluss. Vielleicht so, was ist Ihr grösstes Aha-Erlebnis auf dieser Reise gewesen bis jetzt?
Also für mich beeindruckend ist das, was ich am Anfang kurz erwähnt habe, dass der Druck nicht von oben unbedingt kommt und nicht von den Kunden, sondern von den Mitarbeitenden. Und dass Mitarbeiter sagen, hey, lass, wir müssen etwas machen in diesem Bereich und wir wollen etwas machen. Das ist wichtig, oder? Und dass wir miteinander sagen, hey, das ist wichtig. Und wir haben darum auch Nachhaltigkeit haben wir wirklich verankert bei uns in der Firma. In der Vision haben wir es schon drin, in der Strategie drin. Und wir setzen jährlich Ziel um im Thema Nachhaltigkeit. Also es ist ein ganz normaler Führungsprozess drin. Mhm. Wir sind am Diskutieren mit dem Verwaltungsrat, ob das Nachhaltigkeit eventuell auch in Firmenzwecke hineinkommt.
Mhm. Schön. Am Schluss fasse ich immer gerne mal so ein bisschen die wichtigsten Punkte zusammen aus dem Gespräch. Sie dürfen dann gerade noch mal ergänzen, ob Sie noch etwas mehr haben, das ich noch nicht aufgenommen habe. Mir ist so hängen geblieben, zuerst mal nachhaltig ist man nicht einfach, sondern das muss man sich irgendwie auch mit dem auseinandersetzen und erarbeiten, eben mittels einer Strategie oder ein bisschen systematisch vorgehen, dass man es dann auch kann tracken und prüfen, sind wir dann wirklich nachhaltig oder was macht man dann genau? Dann, was Sie jetzt gerade am Schluss mal gesagt haben, der Input der Mitarbeitenden, die Forderung der Mitarbeitenden, wo es ja fast schön ist, wenn man rechts überholt wird und da mehr eingefordert wird. Dann die Thematik aber auch jetzt von aussen, wo man sagen, hey, es mangelt eine Definition. In der Schweiz haben wir noch gar nicht die Möglichkeit, für gewisse Kreisläufe Wirtschaft sicherzustellen, weil wir einfach gar nicht die Verarbeitung haben, also wo man auch an Grenzen stößt, beim besten Willen, den man hat. Und dann haben sie da vor allem noch das Thema gesagt, wichtig ist Ehrlichkeit in der Auseinandersetzung, immer wieder heranschauen, ständige Verbesserungsprozesse, weil ja auch technologisch sich vieles weiterentwickelt. Dann aber auch Transparenz, dass man auch gechallenged werden von aussen, dass man auch im Netzwerk arbeiten kann, noch besser werden kann. Und eben die Vernetzung grundsätzlich, wo man muss sagen, wir können stärker auftreten, wenn wir miteinander unterwegs sind und nicht allein. Haben Sie gerade da noch etwas zu ergänzen?
Ja, das ist ja so. Vielleicht noch einmal zurück zu den Mitarbeitenden, ja. Oder? Wir reden ja heute von Fachkräftemangel. Das liegt ja auch daran, dass ein gewisser Shift passiert. Wir haben viele Leute, die gerne bei uns arbeiten, weil es einfach von der Kultur her stimmt. Es ist aber auch etwas Zusätzliches. Mitarbeiter suchen heute zunehmend Sinn in der Arbeit. Und sinnentleerte Arbeit ist nicht unbedingt das, was viele zusätzliche Leute wird machen. Das heisst, ein Arbeitgeber, der Sinn kann bieten kann und Nachhaltigkeit ist einer der grossen Sinn, die wir heute wahrscheinlich haben, das kann dazu führen, dass das weniger zu Mitarbeitermangel führt oder Fachkräftemangel führt. Insofern denke ich, das kann letztlich zu einer Win-Win-Situation führen.
Absolut. Super. Wir schließen immer gerne ab mit noch etwas Persönlichem von unserem Gast. Buchempfehlung, Inspiration. Was würden Sie da unseren Zuhörern mitgeben, Herr Wela?
Also grundsätzlich sehr einfach. Man muss es anpacken. Man muss einfach vorwärts gehen. Man muss keine Angst haben, dass man etwas falsch machen kann. Das Thema ist nicht erfunden und es ist noch nicht fertig. Und es gibt nicht die nachhaltige Unternehmung und es gibt nicht die Nachhaltigkeit, sondern ist bei jedem Unternehmen individuell anders. Also musst du es anpacken, die Ärmel hinterher krempeln und anfangen. Das ist das Einzige, was ich sagen kann.
Perfekt. Danke vielmals, dass Sie sich Zeit genommen haben, ein bisschen erzählt haben, dass bei den Ebenentagen alles läuft. Ich habe es extrem inspirierend gefunden. Sehr konkret und hands-on, vor allem mit dem Swiss Triple Impact-Ziel, das Sie haben und da schöne Beispiele erzählt haben. Danke vielmals.
Danke euch vielmals.
Gut, liebe Zuhörer, wir sind am Schluss. Die nächste Folge werden wir uns weiterhin mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen und das mal aus der Perspektive vom Nachhaltigkeitsbericht. Was heisst denn das für die Unternehmen, wenn man die Berichte eben erstellen muss? Ich freue mich, wenn ihr dann wieder zuhört und wünsche eine gute Zeit.